Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext für heute ist aus dem Johannesevangelium. Ich lese aus dem Kapitel 12 die Verse 20 bis 26. Es ist sozusagen direkt im Anschluss nach dem Einzug Jesu in Jerusalem. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, wird beim Vater Anerkennung finden. Das ist Johannes, wie er so ist. Es wird nett was erzählt. Und wenn man nicht mehr alles so im Hintergrund hat, was da so an Hintergrund ist, versteht man kaum die Hälfte von dem, was Johannes eigentlich mit diesem Text alles sagen will. Denn da ist so viel Untergrundinformation, so viel zwischen den Zeilen, das kriegt man dann fast überhaupt nicht mit. Wir nennen ihn eben nicht umsonst von den vier Evangelisten den Theologen. Der erzählt nicht einfach nur was, sondern der verbindet damit immer gleich sehr, sehr viel Theologie. Und das fängt schon an damit, dass da am Anfang steht, es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Und dann kommt diese komische Schilderung dieser Stafette. Ja, also da sind so ein paar Griechen, die möchten Jesus auch sehen. Ja, denkt man sich, sollen sie da hingehen? Nee, so einfach ist die Welt damals eben nicht. Die gehen dann erstmal zu Philippus, der geht dann zu Andreas, die beiden trauen sich dann zusammen zu Jesus und dann wahrscheinlich auch mit den Griechen im Kontakt dann seine Worte schließlich sagt. Weil die sind ja alle nach Jerusalem gegangen, um das Passafest zu feiern. Eines der wichtigsten und höchsten Feste im jüdischen Kalender überhaupt. Und für streng und fromme Juden ist es nun mal nicht erlaubt, mit Nichtjuden in Kontakt zu kommen und dann zu so einer heiligen Feier der eigenen Kirche zu gehen. Das heißt, wenn Jesus mit diesen Griechen da erstmal Kontakt aufgenommen hat, hätte er theoretisch erstmal mit einem Rabbi in eine Mikwe, also ein Reinigungsbad, gehen müssen, um diesen Kontakt mit der nichtjüdischen Welt sozusagen abzuwaschen, um dann liturgisch wieder rein zu sein, um dann in die Synagoge zur Feier des Passafestes gehen zu können. Die Griechen wussten das wohl auch, die kannten das ganz offensichtlich und hatten so viel Respekt davor und so viel Rücksichtnahme, dass sie gesagt haben, nee, dann gehen wir eben nicht einfach hin, wir fragen erstmal nach, ob der uns überhaupt sehen will. Ja, und Jesus will sie sehen. Und er verbindet damit gleich die Botschaft, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Er weiß also ganz genau, es ist jetzt ein Moment erreicht, in dem er nicht mehr einfach nur der Jesus ist, der mit seinen Jüngern durch die Lande tingelt, nette Worte sagt, Menschen heilt und das is it dann. Nee, jetzt wird der Welt aufgehen und eben der gesamten Welt, deswegen der Kontakt mit den Griechen, nicht mehr nur der jüdischen Welt, sondern der gesamten Welt aufgehen, dass er für diese Welt eine größere Aufgabe hat. Er ist nicht einfach nur, obwohl das ja schon eine Menge ist, ne, muss man ja mal sagen, aber er ist nicht einfach nur der freundliche Mann, der da kommt und denen gute Ratschläge gibt, wie man vernünftig miteinander lebt und nebenher auch noch Menschen heilen kann, die vorher niemand heilen konnte. Nee, seine Aufgabe reicht weit darüber hinaus. Dass das, was darüber hinaus reicht, aber eben nicht so einfach ist, wie wir uns das manchmal denken. Und heimlich natürlich auch wünschen, wäre ja schön, wenn es einfach wäre. Ne? Also so einfache Lösungen für die Welt und für die Probleme dieser Welt wäre ja wirklich was Schönes. Aber so einfach geht es eben nicht. Das macht er dann gleich im Anschluss deutlich. Mit diesem Bild, wo er sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und dieses Bild, so wie es hier steht, stimmt so tatsächlich nur für Jesus selbst. Er ist derjenige, der mit seinem Tod nicht nur für sich selber stirbt, sondern für die gesamte Menschheit. Etwas, was kein Mensch außer ihm nachmachen kann. Etwas, was wir alle so nicht leisten können. Etwas, was Gott so für uns Menschen sich überlegt hat, weil er weiß, es gibt keinen anderen Weg, diesen Graben zwischen der sündhaften Welt und seinem ewigen Reich zu überwinden. Es muss einen geben, der von ihm ausgeht, der Gott selbst ist, aber eben auch wirklicher Mensch ist und in dieser Welt uns Menschen zeigt, wie der Weg ins ewige Reich Gottes dann tatsächlich funktioniert. Nicht so, wie wir uns das oft wünschen. Der Tod bleibt. Er gehört dazu. Für jeden Menschen. Aber die, die glauben können, dass Jesus auferstanden ist, können damit die Hoffnung verbinden, dass dann für sie tatsächlich der Weg ins ewige Reich Gottes erst so wirklich beginnt. Dass dann das Leiden dieser Welt, was wir oft empfinden, aufhört. Was dann aber auch aufhört, ist unser ewiger menschlicher Versuch hier auf der Erde, durch unser Tun, durch viel Power, am Ende auch mit hoffentlich möglichst viel Geld, uns das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Es sind faktisch Binsenweisheiten. Es weiß eigentlich jeder. Und umgangssprachlich sagen wir das auch, ja? Das letzte Hemd hat keine Taschen, das sagen wir immer so. Und wie das mal, habe ich mal in einem Konzert erlebt bei einer Chansonette, die dann nur sagte, ich bin doch keine keltische Fürstin, die in 7,5 Tonner vollladen kann mit all ihren Schätzen, das wird ihr ins Grab mit reingeschüttet. Nee. Wir können nichts mitnehmen. Von dem, was wir für oft so unglaublich wertvoll halten und wo wir so unendlich viel Zeit, Arbeit, Nerven investieren, um diesen Gütern unser Siegel auf uns sagen zu können, das ist mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool, mein Pferd, mein, Sie kennen die Werbung, ne? Was da so da war. Ja, am Ende für nichts. Nichts davon kommt mit. Nichts davon, das ist dann die biblische Botschaft, hat für Gott Wert. Und deswegen sagt Jesus an anderer Stelle auch mal, schafft doch nicht all diesen Plunder an, den der Rost frisst oder die Motten. Haben Sie das schon mal erlebt? Wenn die Motten den schicken Kaschmir-Pullover, den man für so teuer Geld so mit viel Liebe gekauft hat, zerfressen? Mir ist es schon passiert. Da könnte man die Wut kriegen. Ja. Selber schuld. Oder, sagt Jesus noch dazu, et komme nach Zedibo, nehme es weg. Haben wir auch schon gehabt, 3-mal im Pfarrhaus. Auch nicht schön. Und am Ende denkt man sich, ob ist halt so, ne? Lebst auch ohne all diese Dinge. Und faktisch, was hast du da alles investiert, um das zu kriegen? Und es gibt ja so einzelne Momente, da wird einem das eigentlich auch schlagartig bewusst. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich schon mal einen Neuwagen gekauft hat. Ein neues Auto, also ein wirklich neues Auto. Und dann gehen Sie zum Autohändler und haben viel, die kosten ja unendlich viel Geld, diese Dinger. Ja? Und dann fahren Sie mit dem Auto von dem Hof des Händlers runter und wissen, und jetzt sind 5.000 Euro schon weg. Wenn Sie den jetzt vor dem Laden, der Wagen ist noch keine 500 Meter gefahren, wenn Sie den da vor der Tür verkaufen wollten, 5.000 Euro weniger wert. Warum eigentlich? Da investieren wir aber rein. Und Jesus sagt hier in aller Deutlichkeit, Leute, das ist eine Logik, die ist so in dieser Welt, die ändern wir auch nicht wirklich groß. Aber sie nützt euch nicht viel. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wem sein Leben aber über alles geht, der verliert es. Und da steckt diese Logik dahinter. Wir können unser Leben, und das ist jetzt hochtheoretisch gedacht sozusagen, ja eben hochtheologisch, wie Johannes so ist. Wir können unser Leben nicht wirklich wertvoller dadurch machen, dass wir wertvolle Dinge anschaffen. Um da deutlich dazu zu sagen, es ist nichts wirklich Schlimmes. Ja? Also wer das Geld hat und sich gerne schöne Dinge kauft, der darf das tun, wenn er denn damit niemand anderem schadet gleichzeitig. Aber grundsätzlich darf man das tun, natürlich. Nur man sollte sich dessen eben immer bewusst sein. Ich mache mein Leben damit nicht wertvoller. Das Leben vor Gott, das gilt, mache ich damit nicht wertvoller. Und das heißt dann am Ende eben auch, und das ist die große Gerechtigkeit Gottes, die dann an diesem Sonntag dafür sorgt, dass eben auch mal das in der Farbe gezeigt werden darf, dass da wirklich ein freudiger Gedanke hintersteckt. Diejenigen, die es sich nicht leisten können, Luxus anzuschaffen, brauchen keine Sorge darum zu haben, dass ihr Leben vor Gott deshalb weniger wert wäre. Jesus sagt ausdrücklich, sammelt lieber Schätze im Himmel als auf Erden. Und um auch das deutlich dazu zu sagen, diese Schätze im Himmel, die sollen wir auch nicht sammeln wie auf so einem Konto. Ja? Also das ist ja dann auch so eine typisch menschliche Vorstellung. So wie wir auf der Erde bei der Sparkasse auf dem Konto Geld sammeln, so sammeln wir bei Gott auf dem Konto gute Taten und machen da Strichlisten dahinter und am Ende möchte ich dem sagen, hier, also, das waren jetzt aber in 20 Jahren mindestens 15.000 gute Taten. Also lieber Gott, dafür will ich jetzt aber ein ganz bequemes Bänkchen und die schönste Wolke, die du hast. Und ne, für mich den schönsten Auto. Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, für sich zu erkennen, was Leben wertvoll macht. Und dieses Leben in Gemeinschaft mit den anderen zu genießen, nach den Vorstellungen Gottes, schafft etwas, was Freude schenkt. Ich möchte es mal ganz banal sagen. Mit einem guten Gewissen abends ins Bett gehen zu können und in Ruhe schlafen zu können, weil ich mir ganz ehrlich sagen kann, du hast heute niemanden beleidigt. Du hast heute auch niemandem geschadet. Und du hast heute niemanden verletzt. Das schafft Frieden. Das schenkt Ruhe. Und das schafft eben auch Frieden mit Gott. Und Gott schenkt dafür Ruhe. Und sich darüber Klarheit zu verschaffen, sich das bewusst zu machen, das schenkt dann eben die Freude, die an einem Sonntag Letare die Welt nicht nur lila erscheinen lässt, sondern rosarot. Und wir sagen ja nicht umsonst, der guckt wie durch eine rosa Brille. Es ist die Farbe, die das alles ein bisschen schöner erscheinen lässt, wenn wir es denn richtig begreifen und verstehen. Wer mir dient, wird beim Vater Anerkennung finden. Und das steht jedem Menschen frei. Die Möglichkeit haben alle. Und ist völlig unabhängig davon, wie unsere irdische Welt unseren persönlichen Reichtum bewertet. Hat damit nichts zu tun. Die Anerkennung von Gott hat mit, ich muss immer aufpassen, dass ich Mark und Pfennig sage, hat mit Cent und Euro nichts zu tun. Wir können uns davon innerlich frei machen. Und das schenkt tatsächlich, wenn man das wirklich mal auf sich wirken lässt, Ruhe und Freiheit. Und war der Grund, warum in dieser Ständegesellschaft, die damals herrschte, in diesem Rom, wo eben Sklaven gehalten wurden und wo man übrigens durch Schulden in den Sklavenstand kommen konnte, das waren nicht nur die Menschen, die man aus Afrika, Asien oder sonst wo holte und zu Sklaven machte, weil sie sich nicht wehren konnten. Nee, das konnten auch Römer sein, die sich so verschuldet hatten, dass sie die Schulden nicht zurückzahlen konnten. Dann waren sie von einem Tag auf den anderen plötzlich Sklaven. Und in dieser Ständegesellschaft war Jesus derjenige, der denen sagte, nee, und vor Gott funktioniert das so nicht. Euer Wert ist bei Gott völlig anders bemessen. Und Jesus ist derjenige, der durch seinen Tod und durch sein Sterben uns dafür den Blick geöffnet hat. So wie Jesus müssen wir nicht sterben. Sterben müssen wir aber. Und wir dürfen wissen, dass unser Leben danach in Gottes Anerkennung, in seiner Bewertung, völlig unabhängig von dem ist, wie Menschen unser Leben bewerten. Und das schenkt Freiheit und Frieden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.